Hallo, ich habe Durst. Und du?
Ja, Durst ist ein guter Punkt. Ich hab mir mal ein Bier aufgemacht hier.
Eben hast du noch vorher gesagt, ein Mixbier. Ja,
Ja, es ist tatsächlich ein.
hast du Angst, dass du jetzt in diese Alkopop-Ecke geschoben wirst?
Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ja, so ein fruchtig trübes Grapefruit-Bier, das hat schon was Angenehmes.
Ein Grapefruit-Bier. Okay.
Ja,
Du.
Grapefruit ist zwar tolles, aber was hast du jetzt eigentlich bei dir zu stehen?
Ich habe jetzt ein Pinot Noir, also ein Spätburgunder aus der Pfalz. Ja, ich habe mir nach Jahren mal wieder eine Flasche Wein gegönnt und dachte, heute, wenn es um Hertha geht, dann muss ich mich besaufen. Weißt du was? Wir fangen jetzt einfach mal an. Ja, halte aus. Es geht gleich los.
Plattsport, der Sportpodcast.
Hallo, herzlich willkommen bei Plattsport, der Sportpodcast. Mein Name ist Ned, der Jürgen Klinsmann. Ich bin Martin Tetzlaff. Ich bin aber heute nicht allein. Ich habe heute noch jemanden bei mir, der Rolf. Hallo, Rolf.
Hallo Martin.
Ich habe nicht ohne Grund geschwärbelt, aber Rolf, wer bist du nochmal? Rolf, irgendein Rolf. Dich habe ich doch schon mal hier gehabt in der Sendung, ne? Zweimal.
Tatsächlich ja. Ich bin bekennender Herr Taner
Okay.
und offensichtlich gibt es da in der Richtung ein bisschen was zu bereden.
Wir müssen sprechen. Aber mir fällt gerade ein, du hast ja mal einen Gastauftritt in der, glaub, vorvorletzten Sendung gehabt, wo wir über das erste Mal Stadionbesuch gesprochen haben. Da hast du ja Berlin hat wie ein Kesselflicker. Ich dachte, geil, ey. So stellt sich ein Nicht-Herthaner ein Herthaner vor. Das hast du damals echt gut gemacht.
Ja, Berliner Junge, ne?
Ja.
So muss das sein.
Ja, kann ich auch. Aber weißt du was? Wir könnten ja den ganzen Podcast heute Berlinern. Ja. Für Berliner, von Berlinern.
Aber wer versteht das am Ende?
Naja, dann müssen sie halt eben hier so Wörterbücher kaufen oder so. Ja.
Langscheid, Deutsch-Berlinerisch, Berlinerisch-Deutsch.
Können wir machen. Ich finde es gut. Also, gut. Also erstmal hallo, erstmal, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben 2 Wochen Pause gemacht, war. Und das war jetzt nicht so, dass wir keinen Bock hatten. Wir hatten bloß kein Thema. Das ist nichts passiert in den letzten 2 Wochen. Ich weiß ja nicht mehr, was das letzte Thema war. Ich glaube, das war irgendwas mit Ruhrgebietsfußball. Und das war schon Knorke, das war geil. Aber ich dachte, boah, ich muss jetzt so viel arbeiten und ich habe keinen Bock. Nee, doch, ich hatte Bock, aber es gab kein Thema. Es ist ja nichts passiert. Es gab eine Länderspielpause. Letzten Spieltag hat Union gewonnen. Langweilig. Ja, passiert immer wieder in letzter Zeit. So, aber Hertha hat dann verloren. So, und jetzt kommst du.
Er hat halt verloren, ne? Jetzt 0-4 in Augsburg. Kann man mal machen, kann man auch mal sein lassen, aber am Ende war das dann der Start für das Thema, was wir heute haben.
Genau, das Thema ist, gestern ist eine Bombe eingeschlagen, die Schwabenbombe. Jürgen Klinsmann wird Interimstrainer, oder? Oder was ist es jetzt? Oder ist er Teamchef? Was ist der überhaupt?
Er ist jetzt Cheftrainer von Hertha BSC, zumindest jetzt bis zum Saisonende.
Unfassbar. Also wir hatten ja damals die Saisonvorschau gemacht und da hatten wir schon überlegt, na, schafft es Ante Čović irgendwie bis zum Ende der Saison? Wir hatten so unsere Zweifel. Aber dass er dann von Jürgen Klinsmann abgesetzt wird oder ersetzt wird, das hatten wir nicht gedacht. Aber das Thema Jürgen Klinsmann und Hertha ist ja in den letzten Wochen erst so irgendwie erst mal so entstanden, bevor er überhaupt Trainer wurde, ist er Aufsichtsratmitglied geworden. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Das ist mein aktueller Stand. Er ist von Lars Windhorst, beziehungsweise im Auftrag von Lars Windhorst in den Aufsichtsrat von Hertha BSC, also von der GmbH und Co. KGaA, berufen worden.
Aber für all die, die sich mit Hertha aus irgendeinem Grund nicht weiter beschäftigen, wer ist Lars Windhorst und was hat der mit Hertha BSC zu tun?
Also Lars Windhorst ist grundsätzlich erstmal der, ich glaube, nennen jetzt mal Chef von Tenor, das ist so eine Investmentgruppe. Und der hat sich jetzt gedacht, ich habe Geld, es muss irgendwo hin. Und dann hat er Anteile von Hertha BSC erworben. Erst, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent es am Anfang waren. Auf jeden Fall halten die jetzt 49,9% der Aktien von Hertha.
Es ist schon so viel, ja? Also war es nicht erst nur ein Teil und es sollte dann angehoben werden?
Ich glaube, es waren am Anfang, ich glaube, 37% und die haben das jetzt schon angehoben. Also der hat insgesamt 225 Millionen Euro investiert.
Also das heißt ja auch irgendwie, sagen wir mal, 295 Millionen Euro mal zwei, also knapp 600 Millionen Euro ist dieses ganze Ding irgendwie wert. Schon verrückt, ne?
Das sind auf jeden Fall verrückte Summen, die ja plötzlich da sind. Also wenn man jetzt mal zurückguckt, in nicht allzu langer Vergangenheit, war jetzt von so einem Summen überhaupt nicht die Rede. Da konnte man gar nicht an sowas denken.
Woher kommt dieser Wert? Also was kauft, also was erwirbt man da? Erwirbt man, na, das Stadion kann es ja nicht sein. Was von Hertha BSC ist 600 Millionen Euro wert? Oder ist es ein Denkfehler, den ich da schon von vornherein habe?
Also am Ende bemessen sich ja Werte auf verschiedene Art und Weise. Also für mich alleine sind ja die Fans von Hertha BSC schon so viel wert.
Okay, eigentlich mehr, oder? Komm. Die Ostkurve hat doch einen Wert von 3,5 Milliarden Euro.
Mindestens.
Ja, bei Auswärtsspielen vielleicht ein bisschen weniger, aber Ostkurve 3,5 Milliarden. Nee, jetzt aber mal Spaß beiseite. Also ich meine, ihr hattet vorher einen anderen Investor und der ist jetzt weg, der wurde ausgelöst oder was ist da passiert? Wer war das? Ich kenne mich mit Hertha genau, tatsächlich nicht so nah aus. Also du musst jetzt mal ein paar Namen
nennen. Der Investor vorher war KKR, die hatten sich ein paar Anteile gesichert und die wurden im Frühjahr diesen Jahres, wenn ich das richtig im Kopf habe, von Hertha quasi wieder zurückgekauft. KKR wurde ausbezahlt, was dann am Ende der Startschuss war, dass das Tenor dann die Möglichkeit hatte, da einzusteigen.
Und warum Hertha? Also ich meine, warum geht der, das ist ein junger Investor, ne? Der ist so Mitte, Anfang 30 oder so?
Er ist noch ziemlich jung, also ich glaube, er ist dem einen oder anderen auch schon bekannt, hat glaube ich auch schon die eine oder andere Pleite mit hingelegt, aber offensichtlich ein junger, gieriger Investor.
Was für Pleiten? Also ich meine, was hat der in den Sand gesetzt? Gibt es da irgendein großes Projekt, was man kennen müsste?
Also nichts, was ich persönlich jetzt kenne, sondern halt auch immer nur die Geschichten, die man so hört über ihn. Deswegen hat er halt auch so ein bisschen, na, wie nennt man das jetzt am besten? Er hat so ein bisschen so einen Stempel, glaube ich, auch.
Was hast du gedacht, als er im Sommer vorgestellt wurde als neuer Investor bei Hertha BSC? Hast du gedacht, hey geil, Kohle kommt rein und wir werden bald gegen Paris Saint-Germain spielen und Arsenal London oder was da genannt wurde? Oder dachtest du, uiuiui, das ist jetzt suspekt. Was hast du gedacht?
Also da gingen mir echt einige Gedanken durch den Kopf von, Mensch, cool, da ist jetzt ein bisschen Geld da, Hertha kann sich konsolidieren. Und kann was auf die Beine stellen über, Mensch, ja, Lars Windhorst, der Name steht für sich. Wobei es nicht Lars Windhorst ist, der investiert hat, sondern Tenor als Firma hat investiert. Also es war schon ziemlich breites Meinungsbild. Und das ist ja auch das, was den Leuten durch den Kopf geht. So einerseits, cool ist jetzt Geld da, was man irgendwie investieren kann. Andererseits, was ist der Haken an der ganzen Geschichte? Also warum investiert jemand so viel Geld, um bei Hertha einzusteigen. Was sieht er in Hertha? Was möchte der aus Hertha machen? Was möchte der an Hertha verändern? Wie stark greift er jetzt ein? Wird vielleicht neues Paris Saint-Germain oder bewahre Gott ein Rasenballsport Marc Ranstedt dann aus Hertha?
Naja, das geht ja nicht so, aber Also normalerweise ein Investor kommt und sagt, ich packe da Geld rein, am Ende will ich mehr Geld raus haben. So, irgendwann hau ich rein. Oder so à la Abramovic wascht da mein Geld. Aber so ein Geldwäsche-Typ ist der nicht, oder?
Nein, also nicht, dass ich wüsste. Also die Aussage von ihm war immer, ich möchte langfristig in Hertha BSC und den Standort Berlin investieren.
Kommt der aus Berlin?
Das Ding. Das ist tatsächlich eine gute Frage.
Da werden wir doch mal Dr. Wikipedia aber gleich mal fragen, oder? Lars Windhorst?
Ich wollte gerade sagen, wir fragen mal.
Weil ich meine, warum geht so ein junger, offenbar nicht ganz so armer Typ, in die Hauptstadt und nicht zur Union Berlin? Ach, so, jetzt alle Union-Fans können jetzt aufatmen. Der Name ist jetzt in dieser Folge auch mal wieder gefallen. Nein, Spaß beiseite. Der Mann kommt offenbar aus Ostwestfalen, aus Raden, mit einem Wohnsitz in London. Okay. Danke, Wikipedia. Aber warum Hertha BSC? Ist das so à la Dieter Hoeneß so, oh, das ist ein schlafender Riese, der muss endlich mal geweckt werden? Du hängst ja doch mit viel Hertha-Fans rum, du bist Teil der Axel Kruse-Jugend und redet ihr untereinander über Lars Windhorst?
Also ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sage, wir reden nicht über das Thema. Also das ist natürlich präsent, weil jemand, der so viel Geld in einen Verein steckt, das rührt auf. Ne? Also das macht natürlich auch irgendwo nervös. Was hat er vor mit dem Verein? Was ist sein Ziel? Was hat das auf uns als Fans, als Mitglieder für Auswirkungen? Was verändert das für uns? Und von daher, es ist halt schon sehr kritisch gesehen. Und ich glaube, der aktuelle Schritt, dass ja Jürgen Klinsmann, der im Namen von Lars Windhorst im Aufsichtsrat sitzt, jetzt plötzlich Trainer ist, Galionsfigur und jede Menge Menschen mitbringt, natürlich auch jede Menge Know-how mitbringt, da macht man sich ja schon Gedanken.
Also lass mal den Trainer Klinsmann noch kurz außen vor, das ist eine fast humoristische Position, zumindest wenn man den Tag gestern verfolgt, was da so alles getwittert wurde und so, das war schon ziemlich lustig, aber als du gehört hast, Jürgen Klinsmann kommt in den Aufsichtsrat, was hast du da gedacht und was hast du für eine Ahnung gehabt, was aus dem Mann wird bei Hertha BSC? Man weiß ja, Jürgen Klinsmann hat irgendwie Verwandtschaft, die früher mal aus Berlin kam und sein Sohn hat ja auch letztes Jahr noch den dritten Torwart gemacht bei Hertha BSC. Also irgendeine persönliche Beziehung zu der Stadt hat Jürgen Klinsmann ja.
Also aus Berlin kommt ja seine Familie nicht, soweit ich weiß. Sein Vater kommt aus Hohenwutzen. Das ist gehört zu Bad Freienwalde an der Grenze zu Polen. Also heute Grenze zu Polen. Also er hat auf jeden Fall Verbindungen hier in die Stadt, ist auch Mitglied bei Hertha BSC, der einzige Verein, bei dem er Mitglied ist. Er ist nicht mal beim VfB Stuttgart Mitglied, der Jürgen.
Ach, schau.
Ja. Also er hat da schon Verbindungen. Es gab ja jetzt auch die Verbindung, dass der Nachwuchs von Hertha auch zu einem Turnier, oder ich glaube jetzt schon zweimal zu einem Turnier, nach Los Angeles geflogen ist, was quasi dort von Jürgen Klinsmann und hier organisiert ist auch. Also da ist offensichtlich schon einiges an Beziehung da.
Okay.
Gedanke war, ja gut, Jürgen Klinsmann, ich meine, der Diver, also der ist ja bekannt, der ist ja nicht niemand. Also wer kennt nicht Jürgen Klinsmann?
Das stimmt, also, aber ich meine, du könntest dir jetzt auch Fips Asmussen in den Aufsichtsrat reinsetzen und den kennt auch jeder. Findet vielleicht die Pointen nicht ganz so gut oder man schläft inzwischen bei ein, aber also allein nur irgendeinen Prominenten in den Aufsichtsrat reinsetzen, damit dann Promi sitzt oder irgendwelche Connections
ist ja nicht
hat.
Alleine, er ist ja nicht alleine prominent, also Jürgen Klinsmann hat ja Fußballsachverstand. Wie gesagt, deutscher Nationalspieler, Bundestrainer, Trainer von den USA, Fußballturniere, die er da in den USA organisiert hat. Also der Mann hat schon einen Namen im Fußball und ganz offensichtlich einen Fußball-Sachverstand. Gut, man kann jetzt auch Katar noch anführen und die Kommentare, die er dazu gegeben hat. Das ist natürlich auch wieder kritisch, aber Jürgen Klinsmann ist halt schon wer im Fußball.
Okay, also er ist scheinbar reingesetzt worden von Lars Windhorst. Der will da scheinbar mehr Fußballkompetenz haben. Vielleicht hat Lars Windhorst einfach zu wenig Fußballkompetenz im Verein gesehen. Lassen wir mal so stehen. Aber bevor Jürgen Klinsmann jetzt Trainer werden konnte, brauchte es ja auch eine gewisse sportliche Entwicklung bei Hertha, die jetzt darin gegipfelt ist, dass Jürgen Klinsmann Trainer geworden ist und Ante Čović seines Amtes entbunden wurde. Vor der Saison hatten wir doch eigentlich alle gedacht, Mensch, Andrzejczyk ist ein Mann aus den eigenen Reihen, kommt, ne, was war das, nicht aus der, er war nicht die, die zweite Mannschaft, die er gemacht hat, sondern die da drunter, ne?
Nein, also im Endeffekt war es die zweite Mannschaft oder wie es offiziell heißt, die U23, die hatte er zuletzt trainiert, auch durchaus erfolgreich, wie man sagen muss. Und wie auch schon ein paar Dardai vor ihm, hat das dann offensichtlich einen Ausschlag gegeben, ihn dann zum Cheftrainer zu machen.
Okay, und es sah ja zwischendurch schon gar nicht mal so schlecht aus, was Hertha da gespielt hat. Die hatten einen schwachen Start und dann gab es eine Reihe von guten Spielen. Was hat zu der Entwicklung jetzt geführt, deiner Meinung nach, dass Andrzejczyk jetzt nicht mehr der, der Mann ist?
Ja gut, am Ende 10 Ergebnisse und das ist das, was Andrzejczyk nicht geliefert hat. Es hat halt einfach am Ende am Ergebnis auch gefehlt. Und wenn du dann 0-1 in der alten Försterei verlierst mit einem entsprechend blutleeren Auftritt und das danach auch nicht wirklich kittest und dann jetzt auch 0-4 in Augsburg verlierst, keinen Plan hast im Spiel, dann muss sich was ändern. Also als Tabellen-15.
Hast du das auch so gesehen?
Was
oder hättest
genau?
Du ihm, na, hättest du Andrzejczyk noch ein bisschen Zeit gegeben oder war das für dich auch schon so, so schwer, der Schaden, den die Mannschaft genommen hat, bereits jetzt nach, glaube ich, 12 Spieltagen, dass man da an den Trainer ran muss?
Am Ende muss man handeln. Also 12 Spieltage ist ein gutes Drittel der Saison. Und 11 Punkte nach 12 Spieltagen spricht halt schon für sich. Und es war ja am Ende auch nicht wirklich eine Entwicklung zu sehen. Also am Ende eher eine Entwicklung zurück. Gestartet war mit dem Versprechen, offensiver zu spielen, was er auch so begonnen hat, aber als es dann offensichtlich nicht funktioniert hat, auch davon abgerückt ist, aber trotzdem nicht annähernd die defensive Stabilität erreicht hat wie unter Dardai. Und wenn es dann weder hinten klappt, noch vorne klappt, dann erzielt man halt auch keine Ergebnisse.
Gehen wir doch mal die Mannschaftsteile durch. Also ich glaube, am Torwart, da hat man jetzt beim letzten Spiel zumindest gesehen, dass der, naja, zumindest ein bisschen verunsichert war, überambitioniert. Aber an Rune Jahrstein rüttelt doch bei Hertha keiner, oder?
Nein, also an Rune Jahrstein würde ich auch definitiv nicht rütteln zum aktuellen Zeitpunkt. Der Mann ist eine Bank, der hat uns über die Jahre jetzt Punkte gesichert. Hat auch definitiv unter dem Torwarttrainer Scholt Petri nochmal einen Sprung gemacht. Auch das in dem Alter, muss man sagen. Ich meine, der Gute ist 35. Aber der Mann ist eine Bank, ganz klar.
Okay, kommen wir auf die Abwehr. Da hat es ja ein paar Mal geruckelt und gezuckelt und man hat ein paar Treffer kassiert. Wie gesagt, jetzt der negative Höhepunkt, ne? Der Tiefpunkt.
Wobei wir in der Abwehr tatsächlich auch nicht schlecht besetzt sind. Also ich meine, wir haben einen neuen Nationalspieler, den Niklas, den Stark. Der ist ja ein guter, auch Karim Rekik hat zumindest in der letzten Saison Gutes gezeigt. Wir haben einen immer noch jungen Jordan Torunariga. Der Junge ist auch eine Bank. Wir haben auch uns verstärkt ja aus Schottland mit dem Dedrick Boyata.
Und ihr habt ja auch noch Marvin Plattenhardt, ne? Also darf man auch nicht vergessen.
Wir haben auch noch Martin Plattenhardt, der hat einen linken Fuß. Und das war's. Also ich sehe tatsächlich auf der linken Abwehrseite aktuell Maximilian Mittelstädt deutlich stärker.
Was auch eine Aussage ist, oder? Ich meine, Plattenhardt ist Nationalspieler.
Gut, so viele Spiele hat er am Ende dann auch nicht gemacht.
Aber ist Nationalspieler.
Ist ein Nationalspieler, ganz, ganz klar. Aber auch ein Maximilian Mittelstädt ist Nachwuchs-Nationalspieler. Hat also auch da genug internationale Erfahrung mit sammeln können. Ich glaube, dass das Thema war nach dem Abgang von Valentino Lazzaro dann eher die rechte Seite.
Also du redest dann jetzt schon vom Mittelfeld, ne? Also
Wir sind immer noch in der Abwehr. Also Lazzaro hat ja, als er gespielt hat, meistens Rechtsverteidiger gespielt.
Okay, und da gibt es jetzt niemanden, der das ersetzt. Da gibt es keinen, der da reinflutscht.
Also gut, ich meine, diese Saison hat sich da Lukas Klünter, glaube ich, auch jetzt reinentwickelt. aber es ist natürlich auch mal schwer zu bewerten. Also am Ende muss man sagen, wenn jetzt über den Spieler nicht viel geredet wird, dann hat er eigentlich einen guten Job gemacht. Also ich denke, Lukas Klünter ist da auch durchaus ein solider Spieler. Und vor allem ist er halt auch feilschnell. Das muss man halt auch ganz klar sagen.
Okay, aber ist er gut genug für die Bundesliga? Also ich meine, das ist jetzt schon mal zum Beispiel so eine Stelle. Also da kann jetzt zum Beispiel auch ein Trainer wenig machen, wenn er da kein Bundesliga-taugliches Material hat. Ja. Da ist ja dann sozusagen eine andere Stelle mal zu hinterfragen, bevor wir weiter jetzt über den Kader reden. Da kommen wir zum ersten Mal zu Michael Preetz. Ist dann dieser Abgang auch kompensiert worden? Oder hat man das vergessen?
Also ich denke, da hat man schon gut nachgelegt. Also am Ende dann auch mit Marius Wolf heißt der gute Herr.
Gut, aber der spielt ja keine rechte Abwehrseite.
Der spielt keine rechte Abwehrseite, könnte er aber. Also auch dafür ist er mit verpflichtet worden. Das könnte er genauso spielen. Hat er meiner Meinung nach auch gegen Augsburg. Aber wie gesagt, könnte er genauso spielen, ganz klar. Aber ja, er spielt eher eine Offensive, das ist richtig. Also momentan hätte man neben Marius Wolf eindeutig Lukas Klünter und wenn er fit ist, auch Peter Pekarik. Aber der gut ist ja auch in die Jahre gekommen.
Der ist auch schon 33. Ist ein altes Zirkuspferd, auf jeden Fall. Also der ist der nicht damals, so lange ist er noch nicht dabei, dass er damals mal mit Wolfsburg, doch, warte mal, 2009, er ist quasi im Meisterjahr von Wolfsburg verpflichtet worden. Genau, 2009.
In Wolfsburg ist er im Winter gelandet 2009, also im Januar 2009 und ist dann im Sommer 2012 zu Hertha gekommen. Also
aber jetzt ist er
mittlerweile auch schon im achten Jahr.
Jetzt ist er 33, kein Spiel gespielt diese Saison, in der Liga zumindest, ich weiß nicht, wie es im Pokal war. Aber okay, wie gesagt, als Herr Tanner bist du wahrscheinlich total genervt, aber das Beispiel Union Berlin zeigt ja, dass du mit einem Kader, der vielleicht numerisch nicht so stark ist, trotzdem mit einem guten Gefüge etwas erreichen kannst. Lass uns mal trotzdem die Position, also das Mittelfeld noch ein bisschen durchflügen. Da gibt es ja auch ein großes Angebot. Da habt ihr ja wirklich, du hast Darida, du hast Löwen, der jetzt neu dazugekommen ist. Du hast den alten Salomon Kalou, du hast Alexander Esswein, du hast Chelbret, du hast, wen ich richtig geil finde, den Dilrosun.
Dilrosun, absolut genialer Spieler. Ich kann jedem nur empfehlen, einmal das Freistoßtor in der Nachspielzeit bei den Nachwuchsspielern der Niederlande anzugucken. Wirklich Traumtor. Also der ist ein guter.
Ja, die Ballbehandlung ist doch der Hammer. Also der hat doch auch bei Hertha zweimal sich durch den Strafraum gefummelt und dann eiskalt abgeschlossen. Also,
wenn jemand schnell ist und dribbeln kann, dann er.
Also ist schon mal nicht verständlich, oder? Dass man, obwohl man so einen Spieler in der Mannschaft hat, gar nicht, das nicht ausnutzt, dieses Potenzial, was da drin steckt.
Wir haben ja nicht nur ihn, wir haben ja auch den der schon Redan verpflichtet, auch Nachwuchsspieler aus den Niederlanden, junge Hoffnung. Der ist auch schnell, spielwitzig, treffsicher. Wir haben für 20 Millionen Dodi Lukebakio verpflichtet.
Wie viele Tore hat er bisher? 3, ne?
Der hat bisher
in der Bundesliga. Ist
der 3 Tore und 3 Vorlagen. Also der in seinen 11 Spielen hat er schon ordentlich Leistung gezeigt.
Das mag sein, aber trotzdem als Mittelstürmer, ich habe ja vor der Saison schon gesagt, so richtig viele Tore macht er nie. Und gegen letzte Saison, glaube ich, hat er 5 gemacht, davon 3 gegen Bayern in einem Spiel. Also man sollte sich nicht drauf verlassen bei dem guten Jungen, dass er da permanent am Knipsen ist. Da sind wir vielleicht dann schon doch im Sturm bei Hertha. Dass da mit Ibisevic, ein alter Mann, noch dafür sorgt, dass die Tore fallen. Und drumherum verstecken sich irgendwie alle, habe ich den Eindruck bei Hertha.
Also den Eindruck habe ich persönlich nicht. Also wir haben tatsächlich diese Saison, glaube ich, schon 10 verschiedene Torschützen bei Hertha gesehen. Ob das jetzt für sich spricht, sei auch dahingestellt. Also man kann jetzt natürlich mal sagen, okay, wir haben jetzt viele verschiedene Leute, die Tore machen können. Am Ende zählt natürlich auch die Anzahl der Tore. Also Ich glaube, am Ende fehlt es tatsächlich aktuell einfach auch an den Torabschlüssen. Also da fehlt vielleicht auch das Glück, vielleicht die Präzision. Aber normalerweise haben wir das Spielermaterial, um deutlich weiter oben zu stehen. Also Platz 15 kann eigentlich nicht das sein, was mit dem Kader drin ist tatsächlich.
Bevor ich jetzt auf meinen Eindruck, den ich durch das Spiel bei Union von Hertha bekommen habe, spreche, möchte ich erstmal von dir wissen, du warst ja jetzt permanent im Stadion, bei allen Heimspielen, oder?
Ich war bisher bei allen Heimspielen.
Und bei Union warst du auch, oder?
Ja. Auch da war ich.
Genau. Was ist dir persönlich aufgefallen, wenn bei den Spielen von Hertha in diesem Jahr? Was ist anders als letztes Jahr, als noch Pal Dardai Trainer war?
Also am Ende definitiv die Defensive, die nicht mehr so sattelfest steht. Marco Grujic, der nicht annähernd an seine Form anknüpfen kann. Und am Ende ist den Spielern eine gewisse Unsicherheit einfach anzumerken. Also momentan sieht man eigentlich nichts von dem Plan, den Ante Čović hatte. Wenn ich an das allererste Bundesligaspiel denke, an das 1:1 gegen Bayern, da hat man einen offensiven Druck gesehen, da hat man irgendwie auch einen Plan erkannt. Aber der ist dann am Ende verloren gegangen.
Das musst du mir jetzt mal erklären, das verstehe ich noch nicht ganz. Was ist der Plan gewesen, mit dem Ante Čović deiner Meinung nach in die Saison gegangen ist?
Also der Plan, zumindest das, was er gesagt hat, er wollte offensiveren, attraktiveren Fußball spielen.
Okay, attraktiver Fußball wollen ja alle spielen irgendwie noch Klasse halten, nebenbei auch noch und Meister werden. Das haben ja alle irgendwie draufstehen, aber irgendwie, wie muss man sich das vorstellen? Also mit welchen Mitteln will oder wollte Ante Čović mit diesem Kader, da ist jetzt auch nicht spät noch nachgebessert worden, der Kader steht ja jetzt schon eine ganze Weile so, also ich glaube, der letzte war Marius Wolf, der noch verpflichtet wurde. Was war da der Plan?
Das ist wirklich eine gute Frage am Ende, was der Plan war. Also ich glaube tatsächlich, dass das Ante Čović einfach auch zu viel wollte von der Mannschaft. Dass er schon in seinem Kopf einen Plan hatte, den er aber nicht auf die Mannschaft übertragen hat. Und vielleicht war auch die Mannschaft nicht bereit für diesen großen Wechsel vom dardaischen Defensivkonstrukt zu einem offensiven Schwung.
Also es gibt ja so zwei Beispiele. Es gibt so einmal das Beispiel Domenico Tedesco, der von der Mannschaft steht und auf die Mannschaft einredet und glaube nur 5% verstehen, was er komplett meint. Und die anderen 95% verstehen so Teile davon. Und dadurch klappt es dann irgendwann nicht mehr. Und dann gibt es das Beispiel Niko Kovac, der in München quasi irgendwann sich Feinde im Kader gemacht hat, prominente Feinde, und daran zerschellt ist, weil dann die Mannschaft auch dann nicht mehr komplett mitgezogen ist. Wo zwischen diesen beiden Personalien steht dann jetzt Ante Čović? Haben die, ich glaube, meinst du, der hat sehr verklausuliert gesprochen, dass ihn die Mannschaft nicht verstanden hat? Oder war sein System nicht stabil genug oder hat er sich Feinde im Kader gemacht?
Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass er sich im Kader durchaus Feinde gemacht hat, weil er zum Beispiel einen Salomon Kalou fast komplett außen vor gelassen hat, der auch letzte Saison unter Dardai noch viele Spiele gemacht hat. Er ist nicht mehr der Schnellste, aber Salomon Kalou ist halt auch technisch beschlagen. Der Mann ist ein Fuchs am Ball. Und wenn du so einen halt komplett außen vor lässt, das ist schwierig, weil Salomon Kalou hat ja auch den André Duda letzte Saison irgendwie fit gekriegt, dass der plötzlich gezündet hat und 10 oder über 10 Tore gemacht hat in der Saison.
So als Partner auf dem Platz oder?
Ein bisschen so als Partner, als Mentor. Ich meine, auch ein Salomon Kalou ist ja nicht mehr der Jüngste. Der ist ja auch schon deutlich über 30. Das ist, glaube ich, auch ein Spieler, den musst du halt einbinden.
Ist es den, aber den nicht, brauchst du. Ist es aber nicht ein bisschen, also ist es fast so wie bei Bayern mit Thomas Müller, der dann quasi so dann sehenden Auges aussortiert wird. Kann man das vergleichen oder ist eher so Ribéry-mäßig, der ist inzwischen Mitte 30 und er muss langsam ausgegliedert werden, weil irgendwann ist er zu alt und dann brauchst du jemanden, der quasi die Position ersetzt.
Am Ende liegt die Wahrheit halt auch irgendwo dazwischen. Ich meine, man muss halt auch immer sagen, du wirst nicht jünger und gerade im Feld bist du halt mit Mitte 30 dann auch irgendwann schwer zu halten. Also du hast deine Qualitäten. Andrea Pirlo hat ja noch bis glaube ich an die 40 auf höchstem Niveau gespielt.
Aber auf einer anderen Position, nicht, ne? Also das muss darf man
ja nicht. Der war eher im defensiven Mittelfeld zu finden. Der hat ja quasi die Bälle verteilt, hat das Auge gehabt. Auf der Position kannst du natürlich auch noch länger spielen, wenn du das Auge hast und die Präzision im Fuß. Salomon Kalou als offensiver Spieler, da lebst du heutzutage im Spiel natürlich auch von Schnelligkeit, die er ganz eindeutig nicht mehr hat. Wahrscheinlich auch nie in dem Maße hatte wie andere. Salomon Kalou lebt von seinem Spielwitz und von seiner Technik. Aber das haben halt auch andere, wie zum Beispiel Dilrosun, der technisch beschlagen ist, aber halt auch schnell.
Ist das System, was Ante Čović vorgehabt hat, tatsächlich eins, was so vielleicht ein bisschen auch Richtung Union Berlin geht, also quasi schnell nach vorne, schnell Mannschaftsteile überbrücken und quasi der Abwehr irgendwie in den Rücken laufen? Oder ist es ein bedächtiges Aufbauen, was da geplant war? Dass dann vielleicht auch tatsächlich auch Salomon Kalou berechtigt denken kann, dass er in so einem System tatsächlich auch noch irgendwie stattfinden kann?
Nein, also am Ende sollte es um Schnelligkeit gehen. Also sollte schnell nach vorne gespielt werden.
Und das hat irgendwie dann nicht hingehauen. Und wie lange hat Kalou noch Vertrag? Das ist auch so eine Frage, die ich mir gerade so stelle.
Ich glaube, er ist aktuell bis Ende der Saison noch offiziell gebunden.
Und danach ist er frei.
Danach wäre er freigenommen.
Aber warum? Also offenbar wurde ja da scheinbar diese Personalie nicht moderiert innerhalb der Mannschaft des Kaders.
Ich meine, Hertha hatte halt auch einen sehr, sehr großen Profikader. Also der Profikader beinhaltet, kann man nachgucken.
Also ich sehe hier allein 13 Mittelfeldspieler, ich sehe 9 Stürmer, ich sehe 9 Verteidiger, 3 Torhüter, also 18, 31, 34 Personen sehe ich hier. Das, also inklusive der ganz Jungen, wie Muhammad Kiprit und Dennis, wie heißt der, Jastrzemski?
Jastrzemski, genau. Aber am Ende muss man auch sagen, Kader mit 34 Spielern ist halt für eine Mannschaft, die international nicht gefordert ist, natürlich auch sehr groß. Ne? Also auch wenn da viele junge Spieler dabei sind, die man zum Beispiel auch in der U23 einsetzen kann, ist das halt auch eine Hausnummer. Also 34 Spieler musst du halt auch moderieren können. Und das ist ganz offensichtlich Ante Čović nicht gelungen.
So, und jetzt bring's mal auf den Punkt in vielleicht 3 kurzen, knappen Sätzen, warum Ante Čović bei Hertha gescheitert ist. Also außer Ergebnisse, außer das.
Also aus meiner Sicht ist der erste Punkt, er wollte zu viel zu schnell. Das zweite, ganz eindeutig einfach der große Kader, mit dem er nicht zurechtgekommen ist. Und als drittes muss ich es halt wirklich sagen, sind es halt am Ende die Ergebnisse. Also weil daran wirst du als Trainer gemessen. Das ist am Ende die Grundlage. Du kannst so guten Fußball spielen lassen, wie du möchtest. Wenn du am Ende keine Ergebnisse lieferst, dann bleibst du nicht.
Aber nochmal zu dem Kader, gehört da nicht auch Michael Preetz dann mit rein? Also
als Manager Sport ist er natürlich für den Kader mindestens mitverantwortlich.
Hertha hat vielleicht den Vorteil, noch eine zweite Mannschaft zu haben, wo man Spieler immer wieder mal abstellen kann oder hinschieben kann und ihnen Spielzeit geben kann, was ja bei Union nicht der Fall ist. Und die haben, glaube ich, 31 Spieler im Kader und da gibt es ja auch ein paar, ich glaube 5, 6 Spieler, die noch nicht eine Minute Bundesliga gespielt haben. Aber irgendwie gibt es da eine gute Chemie im Team. Da werden auch immer wieder überraschend Spieler aufgestellt. Bei Hertha wirkt das wieder mal immer sehr starr. Eigentlich ist das schon fast hervorsehbar, bis auf 1, 2 Positionen, wo mal gewechselt ist. Gut, dann lassen wir das jetzt erstmal so stehen. Hertha steht im Moment da und du hast ja gerade auch gesagt, das System hat nicht funktioniert und es gibt unzufriedene Spieler in der Mannschaft. Jetzt gibt es den Paukenschlag gestern. Jürgen Klinsmann aus dem Aufsichtsrat wird quasi nach, ich glaube, 2-3 Wochen Aufsichtsratmitgliedschaft quasi in diese Position gesetzt, um eventuell Niko Kovac im Sommer zu ermöglichen und die Zeit bis dahin zu überbrücken und den Verein auf den Kopf zu stellen. Ich will jetzt erstmal so mein Eindruck gestern, als ich das gehört habe, war natürlich, ich habe laut gelacht. Jürgen Klinsmann wird Trainer in der Bundesliga. Ich musste an seine Sprüche über Katar denken. Und ich musste an seine Zeit bei Bayern München denken und ein Tonnentritt, da kommt alles hoch. Also es gab auch einen Twitter-User, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der auch gesagt hat, ja, man bringt ihn immer mit den Buddha-Figuren in Verbindung, ist doch Quatsch. Ist eine streitbare Persönlichkeit und der ist jetzt quasi ab sofort der Macher und der Steinumdreher, hat mit Alexander Nuri quasi einen Co-Trainer, ich glaube Markus Feldhoffen ist noch mit dabei. Arne Friedrich wird zum Bindeglied zwischen Sportvorstand und Mannschaft noch eingesetzt und dann der...
Als Performance-Manager?
Performance-Manager.
Performance-Manager.
Geil. Also ich brauche auf Arbeit auch einen Performance-Manager manchmal. Aber den gibt's nicht. Ich müsste mal Arne Friedrich anrufen. So, und dann Andi Köpke. Da habe ich natürlich echt Bausteine geklotzt. Wie sagt man? Bauklötze gestaunt. der Tag fing an, dass ganz viele Leute gesagt haben, oh nee, nicht der. Und am Ende war es so, oh, der wird jetzt alles auf den Kopf stellen. Alles wird gut. Wo liegt die Wahrheit zwischen diesen beiden Polen?
Also am Ende ist ja jetzt alles auf den Kopf gestellt worden. Man hat ja quasi ein komplettes Funktionsteam jetzt rangeholt. Jürgen Klinsmann als Cheftrainer, also sehen eher im englischen Vorbild als Teammanager. Und wahrscheinlich ist Alexander Nuri am Ende der so das Training machen wird. Also der im Hintergrund, im Schatten quasi des scheinenden Klinsmanns das Training machen wird. Zusammen mit Andreas Köpke. Und das wird halt schon interessant. Also man muss dann halt gucken, was das für ein Konzept wird. Also erstmal klingt es ja jetzt ganz gut.
Warum? Also es ist ja erstmal nur ein Name und man weiß, dass Klinsmann überall, wo er hingegangen ist, gut, USA weiß ich jetzt nicht, was er da gemacht hat, aber überall den Staub weggesaugt hat oder es zumindest versucht hat, manchmal auch mit komischen Methoden. Aber was nährt bei dir die Hoffnung, dass das bei Hertha BSC positiv läuft?
Also grundsätzlich kann ich für mich immer sagen, ohne Hoffnung geht es ja nicht. Also wenn ich jetzt davon ausgehen würde, dass sich eh nichts bessert, dann müsste ich ja auch in Frage stellen, warum man jetzt überhaupt was verändert hat. Ich gehe davon aus, dass es jetzt nochmal ein Konzept gibt, dass man einfach frischen Wind von außen auch reingebracht hat. Einfach mal jemand, der quasi keinen Stallgeruch hat, um da jetzt einfach auch mal andere Ansätze reinzubringen. Gut, man kann jetzt natürlich auch sagen, Arne Friedrich hat schon Stallgeruch, der war ja lange genug bei Hertha. Auch Jürgen Klinsmann kennt ja Arne Friedrich von der Nationalmannschaft aus Los Angeles, die kennen sich. Aber da ist jetzt einfach mal durchgefegt worden quasi. Ja, und das macht mir halt einfach Hoffnung.
Und was wird da jetzt spielerisch passieren? Aber Alexander Nuri war seine einzige Trainerstation, war ja, glaube ich, in der Bundesliga war es nur Werder Bremen und in der zweiten Liga war es sehr erfolglos in Ingolstadt, ohne Sieg, glaube ich. Und in Bremen ist er auch nicht gerade positiv aufgefallen, als er den damaligen Stammtorhüter einfach wegrasiert hat, der dann auch geflohen ist. Ich glaube, war das nicht damals Felix Wiedwald? Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wer damals der Torwart da war bei Bremen.
Könnte sehr gut sein, aber am Ende hat es, glaube ich, auch Ante Čović sehr, sehr gut gesagt, geht es nicht um einzelne Personen, geht es nicht um mich, sondern da geht es um den Verein. Und das sollte dann halt im Vordergrund stehen. Also da darf es dann auch nicht um einzelne Spieler gehen. Sicher, man muss irgendwie alle einfangen, man muss alle irgendwo mitnehmen auf dem Weg. Aber am Ende muss es darum gehen, Punkte zu sammeln. Das ist auch das, was Jürgen Klinsmann gesagt hat. Ihm geht es jetzt nicht darum, großartig erstmal was zu verändern, dem geht es jetzt erstmal darum, Punkte zu sammeln. Und was aus meiner Sicht jetzt passieren wird, ist, dass er die Mannschaft so kompakt aufstellt, dass sie in der Lage ist, Punkte zu holen, Spiele zu gewinnen. Wahrscheinlich wird viel Aufbauarbeit im Hintergrund geleistet. Und dann wird man gucken, was man so Stück für Stück verändern kann. Und auch der Fitnesstrainer, der geholt wurde, ich habe seinen Namen gerade wieder vergessen, der würde auch seinen Teil dazu beitragen. Also der gute Mann ist immerhin ehemaliger Oberleutnant der Gebirgsjäger, war auch unter Felix Magath schon bei Wolfsburg erfolgreich dabei, war zuletzt unter Adi Hütter bei Frankfurt mit dabei. Also da denke ich schon, dass man da ein Funktionsteam hat, was jetzt die kleinen Stellschrauben entsprechend richtig einstellen wird.
Jetzt habt ihr ja natürlich einen tollen Aufbaugegner, gleich als erstes Spiel. Da kommt Borussia Dortmund. Die haben ja in Berlin jetzt gerade nicht so gute Erfahrungen in den letzten Wochen und Monaten gemacht. Also sei es irgendwelche Pokalspiele oder sei es Bundesliga. Nicht ganz so gut. Ausgerechnet gegen Dortmund soll jetzt der Bock umgestoßen werden. Gibt leichtere Gegner, oder?
Also vom Papier her auf jeden Fall. Unser Vorteil kann jetzt halt sein, wir haben den Trainer gewechselt, Dortmund noch nicht. Dann ist aber Dortmund steckt ja momentan noch in der kleinen Krise.
Du sagst es noch.
Mein aktueller Stand ist, dass Lucien Favre eine Gnadenfrist bekommen hat, bis einschließlich zum Spiel gegen Hertha. Und je nachdem, wie das ausgeht, wird man weitergucken. Ich sag mal, Barcelona ging jetzt schon mal krachend in die Hose.
Ich habe das Spiel nicht gesehen. Wie lief das? Also ich weiß das Ergebnis. Also
am Ende stand es 1-3, genau. Aber Barcelona hat halt einfach die Fehler, die gemacht wurden, die man auf dem Niveau nicht machen darf, eiskalt ausgenutzt. Und so ein Abspielfehler von Hummels irgendwie in die Füße von Messi, sowas darfst du halt einfach nicht bringen.
Wir reden ja von Hummels, ne? Und nicht von, keine Ahnung, mir fällt jetzt kein anderer Spieler ein.
Ja, und da muss man halt auch ganz klar sagen, das sind halt so die Kleinigkeiten.
Und aber weißt du, was mich bei Vereinen wie Borussia Dortmund, es gibt auch andere Beispiele, wo so Mannschaften und Vorstände und Trainer und Sportvorstände sich über Wochen quälen, statt einmal zu sagen, komm, ey, Ende Gelände, raus mit dem Trainer und alle, und hier ist im Puff jetzt mal richtig Ruhe und dann holen wir jetzt mal einen neuen und dann arbeiten wir mal in Ruhe und nehmen den Spielern auch die Alibis. Ich meine, ein Verein wie Dortmund hat so viel Geld im Umlauf. Wie siehst du das? Also würdest du...
Er hat das jetzt auch lange Zeit so gemacht, dass man halt zu lange gewartet hat und jetzt hat man einfach mal die Reißleine deutlich, deutlich eher gezogen und hat halt offensichtlich Nägel mit Köpfen gemacht. Ja, und sowas muss man da machen. Ich meine, ob es am Ende immer am Trainer liegt, das ist ja dann oft auch eine große Streitfrage im Fußball. Aber am Ende tauscht man halt einen Trainer leichter aus als 11 Fußballer oder 20. Es geht halt auch einfacher von der Hand.
Wir wollen ja heute Dortmund nicht zu sehr zerlegen, weil sonst reden wir nochmal 2 Stunden. Aber nichtsdestotrotz ist es schon krass, dass derselbe Trainer letztes Jahr mit einer Rekordpunktzahl Zweiter wird und jetzt macht er alles falsch.
Gut, Lucien Favre hat auch mehrmals schon bewiesen, dass er halt eine begrenzte Halbwertszeit hat. Also auch bei Hertha hat Lucien Favre eine gute Saison hingelegt. Und irgendwann ging das steil bergab.
Ja, aber es gibt immer wieder diese Trottel, die ihn verpflichten. Und alle wissen es immer vorher. Also es ist doch eine... Warum machen sich das
so? Er hat ja offensichtlich so was. Auch bei Gladbach hat er was Gutes aufgebaut. Auch in... war das Nizza?
Ja, Nizza. Da ist er fast mal Meister geworden. Ja.
Also auch da lief es sehr gut. Also er hat ja irgendetwas... was den Verein etwas bringt. Nur die Frage ist halt, wie lange hält der Favre-Effekt?
Naja, also um einen Effekt zu haben, muss ich nicht einen Trainer so hochdotiert verpflichten. Also da würde ich, also dann verstehe ich die Vereine noch weniger, wenn man genau weiß, naja, das läuft jetzt ein Jahr gut wahrscheinlich und im zweiten Jahr wird es kacke laufen. Holt man sich da doch irgendwie einen Trainer, der vielleicht längerfristig irgendwie Erfolg verspricht und mit dem man auch konstruktiver arbeiten kann, der vielleicht auch ein bisschen mehr seinen Mund aufmacht. Ich verstehe es einfach nicht. So, aber lass uns mal.
Am Ende muss man als Verein immer gucken, was passt zum gegebenen Zeitpunkt. Also, dass ein Trainer lange da bleibt, ist ja im Geschäft Bundesliga ja auch eher die Seltenheit. Also, so ein Christian Streich oder damals ein Otto Rehhagel bei Werder Bremen oder auch ein Thomas Schaaf bei Werder Bremen. Sowas ist halt super, super selten.
Das stimmt wohl. Aber lass uns jetzt mal nicht zu lange über Dortmund sprechen. Der Ausblick für den Rest der Saison der Herthaner, das interessiert mich doch jetzt mal, was du da denkst. Ich lese mal das Programm jetzt vor, was ihr habt. Ihr spielt zu Hause gegen Dortmund, dann eine Woche später geht es nach Frankfurt zur Eintracht, dann zu Hause gegen den SC Freiburg. Da hat Hertha nie gut ausgesehen in den letzten Jahren, also oder selten gut ausgesehen. Freiburg hat oft Punkte entführt. Dann geht es nach Leverkusen und am vierten Adventswochenende kommt Borussia Mönchengladbach. So, und was nährt da für dich jetzt die Hoffnung, dass das irgendwie mit dem Kader, mit dem neuen Trainer irgendwie noch zum Weihnachtsfest irgendwie ein bisschen angenehmer wird?
Also grundsätzlich weiß ich ja, dass dieser Kader so viel Potenzial hat. Wir haben so viele Spieler, die zu Sachen in der Lage sind. Und das ist halt am Ende die Hoffnung, dass jetzt das Team Klinsmann einfach aus den Spielern jetzt dieses Potenzial nochmal rauskitzelt und am besten halt eine Einheit formt, die in der Lage ist, Spiele zu gewinnen. Aber grundsätzlich gehe ich aktuell davon aus, dass wir vielleicht 4 Punkte holen bis zum Jahreswechsel.
Das ist nicht viel.
Das ist nicht viel, aber so wie es zuletzt gelaufen ist, kann ich nicht mit mehr rechnen. Also ich nehme jeden Punkt mit. Also wenn wir aus den Spielen die volle Punktzahl holen, sage ich nicht nein. Also da werde ich mich nicht gegen wehren. Aber man muss es aktuell realistisch betrachten. So wie es momentan läuft, ist halt auf Papier in Borussia Dortmund einfach nicht zu schlagen. Borussia Mönchengladbach ist aktuell noch Tabellenführer in der Bundesliga.
Aber kann man schlagen.
Freiburg klassisch schlecht aus. Am Ende ist jede Mannschaft schlagbar und ich glaube mit den meisten Sätzen habe ich jetzt das Phrasenschwein schon gut gefüllt.
Es wankt schon, ja.
Und auch klar, gegen Leverkusen sehen wir klassisch schlecht aus. Freiburg tun wir uns schwer. Also da ist halt viel momentan, wo man sagt, gut, wenn da keine Punkte bei rauskommen, ist das irgendwo normal. Von daher bin ich einfach gespannt auf die Wunderkiste und ich glaube, dass ein Team Klinsmann hier den Spielern nochmal das Siegergehen einimpft.
Glaubst du, es gibt eine Position, die bei Klinsmann und Alexander Nuri jetzt sofort geändert wird? Gibt es da einen Kandidaten, wo du sagst, der fliegt jetzt raus?
Also wenn es nach mir persönlich ginge, dann wäre das aktuell Marco Grujic. Mit der Leistung, die er einfach die Saison bisher gebracht hat, ist er halt einfach nicht die Bank, die er sein müsste. Und sein Traum, nach Liverpool zu gehen, kann er sich dann am Ende auch mit der Leistung abschminken. Er spielt ja maximal in der dritten Mannschaft von Liverpool. Das wäre ein Spieler, den ich aktuell halt tatsächlich ausbauen würde. Aber auch da ist natürlich die Hoffnung, dass der Motivator Jürgen Klinsmann einfach den Jungs nochmal Dampf macht. Und dass sie einfach ihr Leistungspotenzial ausschöpfen können.
Meinst du, ich meine, Čović wirkt jetzt nicht gerade wie ein großer Intellektueller, sympathischer Typ mit der Spielidee. Klinsmann wirkt immer ein bisschen verschachtelter. Meinst du, die Mannschaft wird ihn verstehen?
Am Ende ist die Frage, ob sie Jürgen Klinsmann verstehen müssen oder ob sie am Ende nicht eher Alexander Nuri verstehen müssen. Also so, wie sich Jürgen Klinsmann ausgedrückt hat, wird Alexander Nuri das Training leiten. Und er wird eher erstmal die, Gespräche führen mit den Spielern. So hatte er sich ausgedrückt.
Wird spannend, wird echt spannend. Also du zeichnest jetzt nicht gerade ein positives Bild vom Rest des Jahres für Herthaner
am Ende ist Jürgen Klinsmann aktuell einfach ein Versprechen und das gilt es dann halt auf dem Platz einzulösen. Also ne, ich meine, alles das, was jetzt gerade passiert, diese Medienwirksamkeit, die da ist, die ist ja enorm. Also ich meine, Hertha ist ja plötzlich so im Fokus, so Jürgen Klinsmann, sagt Andreas Köpke, Arne Friedrich, also da ist ja momentan so eine Welle losgerollt worden, die wahrscheinlich auch anderen handelnden Personen momentan auch ein bisschen Ruhe verschafft, weil Jürgen Klinsmann mit seiner Strahlkraft da sehr viel Schatten spendet, wo sich andere momentan ein bisschen ausruhen können, ein bisschen zurücknehmen können, um sich zu sammeln.
Normalerweise hast du ja nach so einer spektakulären Trainerverpflichtung, hast du ja sofort erstmal kannst du anhand der Zuschauerzahlen sehen, ob das einen Effekt hat, dass da auf einmal mehr Leute ins Stadion pilgern. Jetzt habt ihr das Pech, dass Dortmund kommt, da ist sowieso ausverkauft. Jetzt wird es echt spannend sein, zu sehen, ob diese Euphorie, die jetzt sich langsam so anköchelt und vielleicht aufkocht, auch noch hält bis zum Freiburg-Spiel dann Mitte Dezember. Oder ob da nicht schon der nächste große Blues läuft, dass man eigentlich auch unter dem neuen Trainer-Duo oder der ganzen Equipe, die da jetzt eingestellt wurde, nicht vom Fleck kommt und vielleicht nachher noch auf dem Abstiegsplatz steht. Ja, wenn man kann sich ja kaum vorstellen, die Kölner auf einmal regelmäßig punkten.
Also da bin ich schon der Meinung, dass andere Mannschaften gibt, die deutlich weniger Potenzial haben für die Bundesliga. Da sehe ich auf jeden Fall Paderborn, da sehe ich aktuell Köln, da sehe ich durchaus auch Augsburg. Das sind Mannschaften, die Stand jetzt am Ende der Saison hinter Hertha landen werden. Aber das darf nicht Anspruch sein. Also Hertha irgendwie auf dem 15. Platz zu haben, wie wir es ja schon mal hatten, punktgleich und ich glaube sogar von einer Tordifferenz gleich mit dem Hamburger SV, aber nur aufgrund mehr geschossener Tore waren wir 15. und der HSV 16.
Ja, irgendwie erinnert mich das
gerade. Sowas in der Richtung. Und momentan ist es ja auch so, wir sind Punkt- und Tordifferenz gleich mit dem FC Augsburg auf dem 15., nee, mit Mainz, glaube ich, mit Mainz auf dem 15. und 16. Platz. Also das kann es am Ende halt einfach nicht sein.
Mich erinnert das gerade sehr, sehr, sehr stark an die Saison, wo Hertha das letzte Mal abgestiegen ist, da mit Rehhagel, man holt einen prominenten Trainer, gut, Rehhagel ist jetzt deutlich älter als Klinsmann heute, aber trotzdem, man das wirkt ein bisschen panisch, jetzt auf Knopfdruck alles auf den Kopf stellen, aber du wirst wahrscheinlich das nicht miteinander vergleichen wollen, oder?
Es ist ja auch ein ganz anderer Zeitpunkt in der Saison. Also Rehagel hatte man ja damals verpflichtet, als eigentlich schon fast nichts mehr ging. Also es war ja dann wirklich so der letzte Rettungsanker. Und jetzt hat man ja die Änderungen wirklich zu einem Zeitpunkt gemacht, wo ja noch viel von der Saison da ist. Also ja, es sind 12 Spiele gespielt, wir haben noch 22 Spiele vor uns. Aber da ist halt auch noch alles drin. Also 22 Spiele, da kann man halt ein paar Punkte sammeln. Also quasi 66, wenn man möchte.
Glaubst du, Hertha wird im Winter noch Spieler kaufen können, die der Mannschaft weiterhelfen?
Also können immer. Also das Wintertransferfenster ist ja auch durchaus ein interessantes. Vielmehr stelle ich mir aber die Frage, was gibt man eventuell an Spielern ab? Also das ist ja eher das, was momentan dasteht, dass man halt noch Spieler abgibt. Entweder verkauft oder verleiht. Soweit ich das verstanden habe, stand zuletzt, aber vielleicht passiert das jetzt auch unter Klinsmann anders, zur Debatte, dass Pascal Köpke wo gehen darf, dass ein Sidney Friede gehen darf und dass ich habe den dritten Namen vergessen.
Kommt vor.
Aber also da sind auf jeden Fall eher die Potenziale bei den Abgängen. Ob jetzt die gleichen Leute dann unter Klinsmann im Fokus stehen oder ob sich da was anderes tut, wird man sehen. Aber bei 34 Mann im Kader sollte man schon über Abgänge nachdenken.
Wollen wir jetzt einen Punkt machen bei Hertha?
Wir können ja gerne einen Punkt machen, weil am Ende zählt auf dem Platz und das ist Samstag 15:30 im Olympiastadion gegen Borussia Dortmund.
Also ich erwarte von dir jetzt einen 100-Euro-Schein fürs Phrasenschwein. Einfach nur so nachträglich und prophylaktisch für die Zukunft. Das war heute ganz schön harte Kost. Aber gut, kommen wir jetzt zur Lieblingsrubrik von mir und von dir. Der Held der Woche und
der Woche.
So, ich habe Ich sag voraus, ich habe nur einen Song. Einen Helden habe ich irgendwie so richtig noch nicht. Es gab keinen, den ich so richtig abgefeiert habe. Und hast du da was?
Also mein Held ist tatsächlich Ante Čović, der trotz allem, was ja jetzt passiert ist in diesen 2 Tagen, einfach das Ganze erhobenen Haupts macht und einfach von sich sagt, Hertha ist mein Verein, der Verein ist wichtiger als die einzelne Person, der halt wirklich das Ganze komplett gefasst macht und erhobenen Hauptes aus der Sache rausgeht. Deswegen für mich der Held und einfach danke Ante.
Stimmt, da musst du auch nochmal sagen, da habt ihr bei Twitter einen Hashtag gemacht oder wer hat das gemacht? Du oder wer oder überhaupt?
Nein, ich glaube, das Hashtag ist vorher schon verwendet worden. Aber ich glaube, das bringt es halt für mich auf Punkt. Ne? Also man muss da halt auch einfach den Dank aussprechen und sagen, der Mann hat den Cheftrainerposten angenommen, obwohl es schwierig war und der Mann steht weiterhin hinter dem Verein und bleibt dem Verein hoffentlich erhalten. Und das muss man an der Stelle definitiv lobend hervorheben.
Ich finde, das ist ein würdiger Held. Ja, also hat mich schon teilweise echt gewundert, wie er da in den Medien auch behandelt wird, so als würde es ihn gar nicht mehr geben. Man hat schon lange über seine Nachfolger laut diskutiert, da war er noch im Amt. Als dann Klinsmann verkündet wurde, musste ich erstmal noch nachschauen, ob irgendwo seine Entlassung schon verkündet wurde, bevor Klinsmann überhaupt ausgerufen wurde. Aber tatsächlich habe ich dann noch eine Entlassungsnachricht in der Nachricht, dass Klinsmann dann kommt, gefunden. Aber irgendwie wirkte das alles ein bisschen, medial nicht so stark, muss ich sagen. Okay, hast du einen Song?
Mein Song der Woche, da muss ich komplett den Sport und auch tatsächlich den, wobei eigentlich verlasse ich den Sport, den Fußballkosmos nicht ganz so stark. Mein Song der Woche ist vielleicht ein bisschen überraschend, die CDU Wetzlar, die dazu aufruft, gegen ein Konzert von Feine Sahne Fischfilet zu demonstrieren, da eine Mahnwache abzuhalten, was halt völlig absurd ist, weil es halt in der Form, wie es propagiert wird, gar keinen Grund gibt.
Und was ist Feine da Sahne los?
Fischfilet, die CDU Wetzlar ist der Meinung, dass Feine Sahne Fischfilet antidemokratisch wäre, staatsauflösend wäre und da müsste man ja gegen protestieren, weil die in Mecklenburg-Vorpommern 2011 mal im Verfassungsschutzbericht aufgetaucht sind. Das ist halt eine Art und Weise, was nicht geht. Und ich glaube, der Sport- und der Fußballkontext ist halt da Feine Sahne Fischfilet. Zumindest der Monchi ist ja auch bekennender Hansa-Fan. Und von daher ist da, glaube ich, der Sport- und der Fußballkontext gewahrt. Gut, er geht auch gerne baden nackt, aber ob man das jetzt sportlich einsortieren möchte,
ja.
Aber es ist eine kleine Rampensau.
Ich muss es mir mal angucken. Vielleicht sehe ich sportliche Elemente an ihm, also bei dem, was er da macht. Okay, mein Song der Woche ist die Institution, der Mensch oder wer auch immer, der sich ausgedacht hat, dass zwischen dem letzten Spieltag der Bundesliga im Kalenderjahr 2022 und dem ersten Spiel der Fußballweltmeisterschaft in Katar gerade mal 8 Tage vergehen. Wer sich das ausgedacht hat, der gehört zwangsgekitzelt mit Ziege, die am Fuß leckt oder so.
Das ist ein sehr guter Song.
Also ernsthaft, wer sich das ausgedacht hat und ich muss jetzt schon all diejenigen vorverurteilen, die sich diesen Scheiß ansehen, die das nicht boykottieren, die ganz viele Menschen, die jetzt die dann quasi irgendwie was zu sagen haben, die irgendwie Spieler sind, die Offizielle sind, die da hinfahren, die da mitmachen. Das kann ich jetzt einfach nur schon extrem hart verurteilen, weil das ist so ein, abseits der ganzen Menschenrechtsdiskussion, ist es jetzt schon so ein Firlefanz. Das ist unfassbar. Und das jetzt, also ich meine, WM-Finale am 4. Advent ist sowieso schon irre. Aber 8 Tage zwischen dem letzten Spieltag und dem Anpfiff des ersten Spiels, es wird so komische Situationen geben, wo Spieler dann schon nicht mehr bei ihren Clubs sind, weil sie bei der Weltmeisterschaft mitspielen. Das wird so absurd. Also jeder, der irgendwie so ein Milligramm Verständnis für Fußball hat und was das sportlich bedeutet, oder was da auch möglich sein kann, der, fällt mir nicht so ein.
Ich hätte lange nicht gedacht, dass man Russland noch toppen kann, aber ich glaube, Katar hebt das ganze Thema wirklich nochmal eine komplett andere Ebene, weil das so absurd ist. Gut, ich meine, in Großbritannien, in England wird am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag wird Fußball gespielt, Boxing Day. So,
ja, das genau, ist da Tradition. Boxing Day, genau.
Aber so vierter Advent irgendwie generell auf der Welt, das ist halt wahnsinnig. Also das kann man sich halt einfach gar nicht vorstellen.
Du, ich stelle mir, also es gibt so viele Leidtragende von diesem ganzen Ding. Es wird Leute geben, die nicht Wintersport gucken, weil sie Fußball gucken. Stell dir nur mal vor, 4. Advent und Deutschland spielt Viertelfinale am 3. Advent. Nee, 3. Advent, Deutschland spielt im Viertelfinale oder Halbfinale oder schieß mich tot gegen England, Holland, irgendwas, irgendein Zuschauermagnet. Was meinst du, wie viele Leute dann auf die Weihnachtsmärkte gehen, die dann da sind? Es gibt Leute, die haben da Buden, die verkaufen Sachen, die sind darauf angewiesen, dass da viele Menschen sind und parallel läuft dann da irgendwie eine Fußball-WM mit krassen Spielen. Also es ist so absurd, und dass man dann, und da kommen wir jetzt nochmal zu eurem Reformator zurück, da verschlägt es mir die Sprache, wenn man da klaren Geistes sagen kann, das wird eine WM der Superlative, die werden zeigen, was sie können, denen sollte man doch mal die Chance geben. Ich freue mich auf Katar, fehlen mir echt die Worte. Leute, boykottiert den Mist. Aufruf. So. Genug gehasst. Das Hasselement kommt in diesem Podcast irgendwie über die letzten Monate zu kurz. Das musste mal wieder raus. Ich hasse diese WM jetzt schon. Ich hasse alle FIFA-Funktionäre, die das ermöglicht haben. So. Und du so?
Ich habe nichts hinzuzufügen.
Ja. Du musst ein bisschen lauter reden, dann hört man dich noch. Scheinbar hat sie die Sprache verschlagen.
Auf jeden Fall. Also nach diesem Hass-Kommentar, den ich nur gerade quasi von dir gelassen hast, diesen Rant, das muss man einfach wirken lassen.
Verdauen. Am besten lasse ich dich gleich in die Nacht hinaus. Du musst jetzt nur noch mal sagen, wo man dich, lieber Rolf, Teil des Plattsport-Syndikats, wo man dich finden kann.
Also mich findet man tatsächlich vor allem bei Twitter @RobTigerius. Ich programmiere RobTigerius.
Hast du schon mal drüber nachgedacht? Das ist mein Twitter-Handel. Hast du schon mal nachgedacht, dann vielleicht doch nochmal deinen Twitter-Namen zu ändern, dass man dich irgendwie schneller finden kann, dass du es nicht so buchstabieren musst?
Peter Müller.
Ja, schön. Peter, es war schön mit dir. Nein. Wo findet man dich noch? Gibt es noch was? Axel Kruse-Jugend?
Also, die möchte ich natürlich auf jeden Fall grüßen. Meine liebste Fangemeinschaft bei Hertha BSC, die Axel Kruse-Jugend. An der Stelle sei auch nochmal Blau-Weißes Stadion gegrüßt, die Stadioninitiative von Hertha-Fans, die jetzt gerade heute war, eventuell auch von dem einen oder anderen gesehen, in der RBB-Abendschau, eine Petition übergeben hat an den Petitionsausschussvorsitzenden des Abgeordnetenhauses für ein neues Hertha-Stadion. Die Mädels und Jungs machen da aktuell ein richtig gutes Ding.
Unterstützen, unterzeichnen, Petition, obwohl die ist ja schon durch, ne?
Genau, unterzeichnen nicht mehr, aber auch gerne unterstützen, verbreiten, thematisieren, spread in die Ausschüsse tragen. Genau.
Gut. Ja, mich findet man unter Real Martin Tetze bei Twitter und uns alle bei @Plattsport und www.plattsport.de ist the home, where the heart is. Und Was gibt's noch? Ach ja, bitte folgt uns bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram und bei Apple Podcast bitte anhören und bitte, bitte ratet das Ding. Also alle, die iTunes nutzen und Apple nutzen, bitte, bitte 5 Sterne und einen schönen Text. Bitte, bitte, bitte. Es ist wirklich nicht schwer. Es sind 2, 3 Knopfdrücke und schreibt einfach rein, geil oder super oder höre ich mir an. Ja, dann einfach schreiben, das geht ganz schnell. Jede SMS an die Mutti ist irgendwie länger, kostet viel mehr Energie und Nerven. Genau. Und hört uns gerne auch bei Spotify, bei Deezer, Stitcher und bei Podigy. Und auch dieser Podcast wurde wieder freundlich verbreitet und unterstützt von meinsportpodcast.de. Und ich möchte noch einen kleinen Hörtipp geben. 2 Sachen noch. Erstens der Hörtipp. Ich war diese Woche bei Fabian Kukovic im Knappencast und habe ihr das morgige Spiel, obwohl, wenn man das jetzt hören wird, an das heutige Spiel Schalke bei Union Berlin ein bisschen mehr als eine Stunde gesprochen. Sehr spannende Sache. Liebe Grüße an Fabian und seinem wunderbaren Podcast. Und das Letzte ist, diese Woche hatte einer unserer Interviewgäste Geburtstag. Marcel Reif ist diese Woche 70 Jahre alt geworden. Der Grand Seigneur des Fußballredens und Kommentierens. Und ich sende, falls er es hört, ich habe ihm schon eine Nachricht geschrieben und er hat auch schon zurückgeschrieben. Danke, Marcel, und bitte, Marcel. Liebe Grüße, alles Gute, viel Gesundheit und noch viele schöne Zoten im Doppelpass. Genau. So, Rolf, hast du noch was zu sagen?
Also, ich schließe mich auf jeden Fall den Glückwünschen an. Herzlichen Glückwunsch, Marcel Reif zum 70. Bleib gesund.
Und werd Hertha-Fan. endlich. Gut. Na gut, dann kommt jetzt die Absperrmusik. Rolf, danke für deine Zeit und wir sehen uns hoffentlich, wir sehen uns dieses Jahr, glaube ich, nochmal wieder. Ne? Wir machen ja nochmal eine schöne Weihnachtssendung. Mit Plätzchen.
Der Dezember naht.
Ja, Mann, das wird ein heißer Dezember. Ja. Gut, in diesem Sinne, jetzt kommt die Absperrmusik. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Kommt gut nach Hause. Tschüss, Rolf.
Tschüss, Martin.
Ciao.
Plattsport. Der Sportpodcast.